Sterben ist wie Kacken, hat was mit Loslassen zu tun und muss jeder machen. Diese Erkenntnis hat mich irgendwann auf dem Klo angesprungen, als Mama ausnahmsweise außer Kontrolle geriet und so in den Telefonhörer brüllte, dass es bis ins Badezimmer hallte. Nichts muss ich, gar nichts, nur sterben und kacken. Ich habe keine Ahnung, mit wem sie gesprochen hat, aber das Klicken in meinem Gehirn konnte ich förmlich hören. 11 Jahre und 5 Leichen hat es bis zu dieser Erleuchtung gebraucht. 3 Menschenleichen und 2 Tierleichen. Meine Karriere als Undercover-Totengräberin habe ich ziemlich früh begonnen. Ich war gerade mal 3 Jahre alt, als ich meinen toten Hamster wieder ausgebuddelt habe. Wir hatten ihn in einer Zigarrenschachtel beerdigt. Mit der zittrigen Tapferkeit der Hinterbliebenen haben meine schwitzigen Hände, an denen noch ein Rest Schokoladentrost klebte, das Holzkästchen mit Löwenzahnblüten ausgelegt. Die flüsternde Stimme meiner Mutter holte mich aus tiefer Versunkenheit wieder zurück. »Das sieht wunderschön aus, Rina. Ich denke, wir können Robby jetzt hineinlegen.« Stolz über meine hübsche Blumenanordnung, Trauer über meinen toten Hamster Robby und Hilflosigkeit angesichts der unbekannten Situation haben mich damals zum ersten Mal bewusst die immense Macht schwermütiger Gefühle spüren lassen. Wie ein trostloser Klops hockte ich in meinem Zimmer. Vor dem Fenster kullerte das Lachen der Nachbarskinder durch die Straße. Ich drückte im Bett Teddy gegen meine Brust. In aller Frühe habe ich mich am nächsten Morgen barfuß aus dem Haus geschlichen, meine Schaufel im Sandkasten gesucht und getan, was getan werden musste. Ganz vorsichtig habe ich meinen Hamster in seiner erdkrümeligen Totenschachtel wieder in mein Zimmer getragen. Er sah fast noch genauso aus wie am Tag zuvor. 2 Tage dauerte es, bis meine Mutter ihn fand, oder besser gesagt, bis ihre Nase ihn fand. Daran muss ich immer denken, wenn ich im Bett liege, seitdem das mit meinem Vater passiert ist. Ich höre mein Blut rauschen und mein Herz pochen, innerlich. Manchmal versuche ich, einen Schlagrhythmus herauszuhören, während ich in das Dunkel meines Zimmers starre. Aber es scheint, als folgte mein Herz keinem gleichmäßigen Rhythmus. Es schlägt immer anders. Und auch die Dunkelheit in meinem Zimmer ist nie die gleiche. Manchmal mag ich diese Zeit, wenn ich nicht einschlafen kann. Dann kann ich in Ruhe über alles nachdenken. Aber ebenso oft macht es mich rasend. Dann pocht mein Herz umso lauter in meinen Ohren. Und je mehr ich versuche einzuschlafen, desto mehr hämmert es mir diese Idee ein. Diese Idee, die ich wie einen kleinen Schatz in meinem Inneren trage und Abend für Abend ausgrabe. Wie damals meinen Hamster. Um mich herum ist das Geräusch zuklappender Bücher zu hören. Die Burgmeister schreibt eine Seitenzahl an die Tafel und diktiert Nummern. Hausaufgaben, denke ich und versuche mich zu erinnern. Die Schulglocke läutet. Schnell schreibe ich die Seitenzahl auf und raffe meine Sachen zusammen. Ich muss unbedingt Unkas in der Pause erwischen. Er steht an einen Baum gelehnt im Schatten und grinst mir entgegen. Hi. Ich schenke ihm ein Lächeln, breite mein Sweatshirt auf dem Boden aus und setze mich. Unkas heißt eigentlich Kevin, aber seit es in einem Zeitungsartikel über Namen und Vorurteile hieß, Kevin sei kein Name, sondern eine Diagnose, will er nichts mehr davon wissen. In dem Artikel ging es darum, dass Lehrer ihre Schüler aufgrund ihres Namens ungerecht behandeln. Fazit: Kevin dümpelt bei den Lehrern ebenso wie Chantal oder Mandy in der Blödschublade. Unkas war völlig fertig, nachdem das Magazin erschienen war und jeder auf dem Schulhof darüber witzelte. Merkwürdig, dass ausgerechnet an diesem Mittag mein Fahrrad gegen seines gefallen ist, sodass ich eine blutige Schramme am Knie hatte und er mir ein zerknülltes Taschentuch gab, um das Blut abzutupfen. Ich habe es genommen, obwohl es zweifelhaft aussah. Unkas hingegen sah toll aus, wie ein Indianer, als hätte er seine schwarzen Haare mit Öl eingerieben. Früher, mit Papa, habe ich immer Indianerfilme gesehen. Alle. Mama war dann immer ziemlich sauer. Sie wollte nicht, dass ich die ganze Abknallerei, das Gemetzel und das Blut sah. Papa hatte da keine Skrupel, egal wie alt ich war. Und ich war ziemlich jung. Er ist gestorben, als ich 7 war, also war ich bei all diesen Indianerfilmen jünger als 7. Klar, dass meine Mutter Einwände hatte, aber ich bin da schmerzfrei. Gerade wenn sie sich beim Tatort die Augen zuhält, erwacht in mir die morbide Ader. Tote faszinieren mich, vor allem die Geschichten um die Gestorbenen herum. Wenn ich in der Zeitung ein Foto von einem Autounfall sehe, dann stelle ich mir vor, was der Verunglückte im letzten Moment gedacht haben könnte. Die ganze Geschichte breitet sich in meinem Kopf aus. Wer die Ehefrau angerufen hat, was der 5-jährige Sohn sagt, ob die Familie noch Geld hat, wenn der Mann nicht mehr da ist. Es ist, als würde ich mich in einen Film seppen und mich nicht mehr davon losreißen können. Ich habe Uncas damals seinen neuen Namen ausgesucht. An meinem Fahrrad war etwas verklemmt und ich musste es nach Hause schieben. Uncas ging wie selbstverständlich neben mir her. Glückselig. Dieses Wort trifft es wohl am besten, wenn ich mein damaliges Gefühl beschreiben müsste. Rina ist ein schöner Name. Obwohl Uncas das fast beiläufig erwähnte, fühlte ich mich von Wärme geflutet. Ich weiß, dass er mich nicht anmachen wollte oder sowas. Er brauchte nur einen Anlauf für das Namensthema. Ich konnte seinen Atem hören und die Pause war mir unangenehm. Dann verzog er sein Gesicht. Meine Eltern haben eher daneben gegriffen. Vage hob ich die Schultern und versuchte ein tröstendes Lächeln. Schönreden konnte ich es kaum. Ich hatte die Kommentare auf dem Schulhof gehört. Kein normaler Mensch hätte an diesem Tag Kevin heißen wollen. Ich finde, Uncas würde gut zu dir passen. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Es kam einfach so aus mir heraus. Uncas? Warum das denn? Er schaute mich fragend und etwas neugierig an. Ich merkte, dass ihm der Name gefiel. Wir schoben unsere Fahrräder und redeten. Das ist der Sohn des Chingachgook in dem Film Der letzte Mohikaner. Erst als ich es schon von mir gegeben hatte, fiel mir wieder ein, dass Uncas in dem Film stirbt und die insgeheim in ihn verliebte Alice ihm freiwillig in den Tod folgt. Nicht gerade ermutigend, aber nun war der Name ausgesprochen. Wir blieben unentschlossen an der Ecke stehen, an der sich unsere Heimwege trennten. Wir lächelten und redeten, sahen uns an und schwiegen. Wir spürten die Verlegenheit und hielten uns an unseren Lenkern fest. Wollen wir noch ein Eis essen? Gerne hätte ich ebenso gelassen geklungen wie Uncas, aber die Freude platzte aus mir heraus. Ja klar, ich habe sowieso nichts vor. Ein Spaghetti-Eis später saßen wir mit einer Cola am Ententeich und ließen Steinchen hüpfen. Als die Sonne verschwand, wurde es kühl. Uncas gab mir seinen Kapuzenpulli und besiegelte mit diesem Stück Stoff unsere Freundschaft. In dieser Nacht musste Teddy dem Pulli weichen. Ich traute mich nicht, ihn zu tragen, weil ich nicht wollte, dass er am nächsten Morgen nach Schweiß stank, aber ich habe ihn mit ins Bett genommen und meine Nase darin vergraben. Uncas rutscht mit dem Rücken am Baumstamm runter und lässt sich neben mich fallen. Seine Anwesenheit kribbelt überall in meinem Körper, aber ich tue so, als wäre alles normal. Willst du einen? Ich ziehe 2 Schokoriegel aus meiner Tasche und halte ihm einen hin. Ich weiß, dass es seine Lieblingssorte ist. Während er den Riegel mit 3 Bissen verschlingt, pulsiert in meinem Körper spürbar das Blut. Jetzt ist sie da, die Gelegenheit, auf die ich gewartet habe. Ich will Uncas fragen, ob wir später wieder ein Stück gemeinsam fahren. Das haben wir seit dem Tag der Namensaffäre schon häufiger gemacht. Insgeheim nenne ich unseren Kennenlerntag so, den Tag der Namensaffäre. Es gibt ein Vor- und ein Nach der Namensaffäre. Mein Leben davor hat mit jenem Tag aufgehört, bis auf die eine Sache. Diese festsitzende Idee ist der Grund, warum das Nach der Namensaffäre noch nicht richtig beginnen kann. Genau genommen befinde ich mich also in einer Zeitzone vor meinem neuen Leben. Mit jedem Tag wächst meine Ungeduld, mich in dieses künftige Leben hineinzustürzen. Es gibt nur ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Sache erledigen soll. Die Idee hat sich in meinem Herzen eingenistet, wälzt meine Gedanken nachts umher und treibt mich in der virtuellen Welt nach Namibia. Ständig klicke ich mich im Internet durch Jagdfarmen und Internate für deutsche Schüler. Ich treibe mich in Windhoek herum und fliege mit Google Earth in die Namib-Wüste. Meine Gedanken hängen schon wieder in den Bäumen und ich versäume fast die Gelegenheit, Uncas wegen nachher zu fragen. Gerade noch rechtzeitig sammle ich sie wieder ein, sortiere sie zurück in ihre Hirnwindungen, ignoriere mein bis zum Haaransatz pochendes Herz und schlage Uncas vor, nach der Schule gemeinsam nach Hause zu fahren. Sein gemurmeltes »Geht klar« lässt mein Herz vor Freude springen, weil es Ja bedeutet, und im nächsten Moment unsicher zusammensinken, weil es mir für echte Begeisterung etwas zu knapp erscheint. Ich tröste mich damit, dass seine coole Art nur Unsicherheit verrät und er eben ein Junge ist. An der Glastür zur Pausenhalle trennen wir uns. Die 2 Stunden Physik verbringe ich wie in Watte. Nur aus der Ferne dringt etwas von Brennstoffzellen an mein Ohr. Ich bin mit meiner eigenen Brennstoffzelle beschäftigt. Die produziert Energie im Überfluss. Bevor ich den Fahrradständer erreiche, schnuppere ich möglichst unauffällig in Richtung Achselhöhlen. Der menschliche Körper ist ein Hindernis. Es ist viel zu warm, aber ich ziehe trotzdem meine Jacke an. Als Geruchsstopper. Am Fahrrad tue ich so, als würde ich etwas in meiner Tasche suchen, weil ich nicht weiß, wohin mit der unsicheren Rina in mir. Unkers kommt ganz locker um die Ecke, schnappt sich mit einer Hand sein Fahrrad, balanciert es blind in die richtige Position und grinst mich an. Fertig? Ich bin wild entschlossen, ihn heute in mein Geheimnis einzuweihen. Aber mein Vorhaben macht mich so nervös, dass mein Fahrrad sich unter meinen unbeholfenen Griffen zwischen anderen Rädern verkeilt. Wild zerrend versuche ich, das Metallknäuel zu entwirren. Es scheint, als würden Stunden vergehen, bevor wir endlich die Landstraße entlang radeln. Wir reden über Lehrer und darüber, wie bescheuert die Burgmeister heute in ihrer Trachtenjacke aussah. Noch 3 Sätze bis zur Abzweigung. Ich bereite meine Zunge für den übernächsten Satz vor. Unkas sagt etwas über seine Mathestunde. 1. Unkas sagt etwas über Computer. 2. Ich will nachher meinen toten Vater ausbuddeln. Du kannst mir helfen, wenn du willst. Atmen. 3. Ich habe es gesagt. Ein Schlenker in seiner sonst einwandfreien Fahrt signalisiert seinen Schock. Ungläubig sieht mich Unkas an. Ich weiß, dass ich ihm jetzt alles erklären muss. Unkas bremst und steigt ab. Ich nehme gerade Geschwindigkeit auf. Es ist nicht tief. Ich habe genau darauf geachtet. Wir schaffen es mit einer Kinderschaufel. Es ist mir klar, dass das heute auf gar keinen Fall etwas wird. Ich werde mehr als einen Nachmittag benötigen, um Unkas mit einer Schaufel auf den Friedhof zu bringen. Aber der Anfang ist gemacht.